Wir kramen mal wieder diese Woche raus, was wir so geöffnet haben an Studien und wo wir uns einfach dachten, Leute, wirklich, ernsthaft, viel gelernt die Woche. Sina, grüß dich.
Ja, viele Sachen. Grüß dich, Julia. Viele Sachen. Ich glaube, einer meiner Favorite Facts, über den sich auch mein Vergangenheits-Ich sehr, sehr belustigen wird, ist, dass Christian Huygens, hast du schon mal von dem gehört?
Nee.
Das ist so ein Optik, so ein Physiker. Mhm. Alle, die Physik studiert haben und in der Optikvorlesung gelitten haben, die werden den Namen auf jeden Fall gehört haben. Also der hat ganz viel mit Linsen gemacht und Teleskope gebaut und so weiter. Und diese ganzen Linsen und Teleskope waren irgendwie nicht ganz so scharf eingestellt. Und jetzt hat ein Forscher vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam sich mal all diese Gleichungen angeschaut, auf deren Grundlage er seine ganzen Teleskope gebaut hat. Ne, der hat sich immer so Linsen geholt, ne, hat dann da so durchgeguckt und hat dann experimentell, ne, also so reingucken und sagt, ah ja gut, so jetzt ist es scharf, und dann hat er seine Gleichung aufgebaut, um am Ende dann so sein gewünschtes finales Teleskop daraus zusammenzubauen. Und wenn man sich diese ganzen Gleichungen dann mal genauer anguckt, sieht man, Huygens hatte anscheinend einen kleinen Sehfehler.
Und das hat man erst jetzt rausgefunden?
Ja, also es war halt nicht so gravierend. Das ist minus 1,5 Dioptrien. Also ich habe keine Brille. Das geht, ne? Das ist also nicht so schlimm. Deswegen ist auch kein
Aufgefallen. Man kommt, glaube ich, je nach Hornhautverkrümmung, die noch dazu kommt, kommt man, glaube ich, im Alltag klar.
Ja, also Christian Huygens konnte wahrscheinlich keine Autoschilder, Straßenschilder lesen, wenn er mit der Kutsche gefahren ist. Aber das ist wohl nicht so aufgefallen. Aber naja, ein Optiker, der sehr wichtig war für die Physik und einen Sehfehler
Aber
hatte.
Aber wusste man nicht, hat er eine Brille getragen?
Nee, weil es halt so wenig war.
Ja, okay. Also, damals ist noch nicht so aufgefallen. Ne? Da hatte man genug Zeit, das Schild auch noch zu lesen, als man dann langsam drauf hingeritten ist. Ja, hast du recht.
Ja, genau. Das Stoppschild und das Vorfahrt des anderen Pferdes, Achtenschild, worauf man halt so achten muss in der Pferdestraßenverkehrsordnung.
Ach, wie schön. Eine meiner Lieblingsstudien der Woche, da geht es darum, was im Grunde die Kardashians, der Schauspieler von The Mandalorian, Britney Spears und Wale gemeinsam haben.
Okay, das war jetzt ein bisschen viel. Der Schauspieler von Mandalorian, also der großartige Pedro Pascal, den man da nicht sehen kann.
Ja.
Kardashians und ein Wal.
Und ein Wal.
Was war das vierte?
Und Britney Spears ist auch noch mit am Start, wenn man möchte. Es geht um Vocal Fry. Und zwar ist es das, wenn man so redet und das unten so knarzt. Das macht Britney Spears besonders ganz gerne. Oder auch wenn sie cool Oh Baby ist. Baby singt bei Hit Me Baby One More Time oder so. Dann Katy Perry macht das auch total gerne im Sprechen. Eben Pedro Pascal, der Schauspieler. Manche hören es bei The Mandalorian, wenn er so sagt, This is the way.
This is the way.
This is the way.
This is the way.
Oder er macht es auch auf jeden Fall super gerne aus Spaß in Interviews. Und Posterchild von Vocal Fry ist Kim Kardashian. Ich habe mal einen kurzen Teil aus einem Vogue-Interview mit ihr rausgeklippt.
That's the biggest mystery to me and my sisters. We are blown away. We have no idea what happened to our voices. We have completely different voices.
Voices. Also sie knarzt da richtig schön unten rum. Und warum Menschen das machen, da gibt es viel Forschung zu. Tatsächlich wird es schon sehr viel diskutiert. Gab auch viele Artikel in den letzten 10, 20 Jahren. Aber eben unsere aktuelle Faktastudie der Woche, die dreht sich um die Zahnwale. Ich dachte erstmal, okay, Zahnwale, was ist das schon wieder? Man kann auch einfach sagen, unter anderem Delfine.
Und Delfine sind Wale?
Delfine sind eine Form von Wal.
Ja, stimmt, es sind Säugetiere.
Ja. Schwertwal, Pottwal gehören da auch dazu.
Das sind keine Haie.
Ja. Die benutzen auf jeden Fall verschiedene Stimmlagen zum Kommunizieren. Also sie können so in der Bruststimme, wie wir auch reden. Sie können eben dann dieses Vocal Fry machen. Sie reden auch manchmal so im Falsett. Oben, Falsetto.
Ja, das kennt man ja, wenn man Walgeräusche hört,
ja,
oder? Da
genau.
ist irgendwie alles dabei.
Ja.
Auch dieses Knarzen,
ja.
das hat man auch schon gehört.
Können wir auch einmal kurz reinhören, wie das Knarzen bei denen klingt. Und wie genau sie jetzt diese Geräusche machen, also die Mechanik, wie dieses Geräusch bei ihnen entsteht im Körper, das wurde jetzt endlich mal untersucht und belegt von Leuten von der University of Southern Denmark und auch von der Aarhus Universität. Und das Schwierige ist nämlich, es ist gar nicht so leicht, an so einen Wal zu kommen, also so einem Killerwal zum Beispiel, und ihm dann so ganz kooperativ eine Sonde in sein Luftloch reinzustecken und zu gucken, was passiert da eigentlich.
Und findet der auch bestimmt geil, der Wal.
Ja, ist so ein bisschen wie Corona-Test bei uns, ne? Da sowas reinzustecken. Super unangenehm. Aber sie haben es geschafft, Delfine zu trainieren, die das dann mit sich haben machen lassen tatsächlich. Und sie haben auch das Jagdverhalten von Delfinen in tiefem Wasser untersucht mit diesen Geräuschen, wo es ganz dunkel ist, indem sie ihnen so Sonden auf die Nase geklebt haben und gut zuhören konnten. Und besonders im tiefen Wasser nutzen eben Zahnwale dieses Vocal Fry, wo es ganz dunkel ist und sie einfach ihr Echolot sozusagen nutzen müssen und das ganz effektiv tun müssen, weil was passiert, wenn man ganz tief runtertaucht als ein Tier, was Luft braucht? Es gibt Probleme.
Ja, es komprimiert sich.
Exakt, genau. Also die Lunge kollabiert bei denen und die haben dann da unten nur noch weniger als 1% des Luftvolumens, was sie oben hatten, zur Verfügung.
Müssen die sehr tief sein,
ja. Ja, so aber 2 Kilometer oder so habe ich gelesen. Und was dann wohl passiert, ist, dass sie einfach diese kleine Menge Luft, die sie noch haben, lassen sie bei sich in die Nase hochsteigen. Und da gibt es dann sowas, das nennt sich Phonic Lips. Also es sind nicht die Stimmlippen sozusagen, es ist nicht im Rachenraum, sondern es ist in der Nase. Und da haben sie wie so 2 Luftballons, die so in der Mitte am Schnubbel zusammen sind. Und man kann so von einem Luftballon in den anderen, wenn man so zusammen das auseinanderzieht, da kann man so Luftballongeräusche machen, ne?
Und ja, dann geht's so, also wenn man vom Luftballon den Eingang sozusagen,
genau,
hält.
Genau, den Eingang und dann kann es von einem Luftballon in das eine und dann ins andere. Und so entsteht praktisch dieses Echolot. Und sie können die Luft eben recyceln, indem sie es von der einen Kammer in die andere Kammer wieder zurück. Und dann in der Mitte entstehen diese Geräusche. Und das ist eben super ein ausgefuchstes Nasensystem, was sie jetzt da beobachten konnten mit kleinen Kameras. Und so können sie eben auch in den Tiefen der Meere dann nach Riesentintenfischen jagen und kriegen ein Festmahl, weil sie da so effizient ihr Echolot nutzen können.
Das heißt, man hat Vocal Fry, also das ist die Studie gewesen. Man hat sich Vocal Fry bei Walen angeguckt.
Bei Zahnwalen, genau.
Bei Zahnwalen.
Und wie das genau entsteht, also die Mechanik dahinter, ne, mit diesen Luftballons und hin und her und so, das hatte man bisher einfach nicht so genau gehabt. Und ich habe auch gelernt, Pottwale machen so die lautesten Geräusche, die ein Tier machen kann. Das wusste ich noch nicht.
Mega Vocal Fry?
Mega Vocal Fry, ja. Das lauteste, okay, Knarzen, was du herstellen kannst. Ja. Und also die ziehen halt tatsächlich die Parallele zu Menschen, ne? Also die jagen praktisch in der Stimmlage wie die Kardashians. Und bei Menschen ist das eben seit einigen Jahren in Mode, so zu sprechen. Ich habe auch schon irgendwie TikTok-Linguistin drüber reden gehört. Mir fällt das vor allem irgendwie bei amerikanischen Leuten auf.
Hä, ich dachte, das nutzen auf jeden Fall immer amerikanische Teenager, ja, um super disinteressiert und gelangweilt und abgefuckt zu wirken.
So.
Das ist der Grund, warum man Vocal Fry like, ja, totally, ja, I don't care.
Ja.
Vor allem das Wort care.
Care. I don't care.
Richtig schön Vocal Fryen.
Ja, also soziolinguistisch wird es viel behandelt. Ich kann euch da was in die Shownotes packen, wenn es euch interessiert. Und das Interessante ist, wie du jetzt auch sagst, mittlerweile wird so sehr Valley Girls, jungen amerikanischen gelangweilten Girls, die cool sein wollen, zugeordnet. Und sozusagen so ein soziokultureller Habitus, ne, oder so ein Code, dass man, wenn man da dazugehören möchte, nimmt man das auch. Oder wenn wir jetzt so prominente Vorbilder haben, Kim Kardashian und so weiter, dann nimmt man das auch an, weil man sich natürlich dann, ne, ihnen ähnelt und sich da dazugehörig gefühlt. Und viele Menschen nehmen das aber als total schlimm wahr, als, oh, geht gar nicht, eben negativ, wie du sagst, oh, gelangweilt, unfreundlich und so weiter. Und das wird natürlich vor allem bei Frauen als negativ wahrgenommen. Männer machen das auch, nur sie machen es also mehr auch innerhalb der Worte, bei Frauen eher am Ende des Satzes. Und bei Männern wird es nicht negativ wahrgenommen. Leonard Cohen zum Beispiel ist da wohl ein ganz berühmtes Beispiel. Und ja, es kommt halt immer drauf an, ne, wie man es bewertet. Interessant finde ich aber, dass dieser Vocal Fry in manchen Sprachen eine Funktion hat. Zum Beispiel im Burmesischen, im Jalapa Mazatec, Sprache in Mexiko, und im Dänischen auch. Da ist praktisch ein Wort, bedeutet was anderes.
Ah, also so ein bisschen, ich kenne das immer nur von Mandarin, also irgendwie von
ja,
Chinesisch
Mandarin
oder so, dass, genau, dass die wie in welchen Tonarten du sozusagen, ja, das Wort sagst, dass es unterschiedliche Bedeutungen hat.
Ja.
Ah, und das ist im Dänischen, hast du,
ja,
gesagt?
Also wohl der Unterschied zwischen Mutter und Mord ist nur das Creaken in der Stimme. Oder auch zwischen sie und Hund.
Aha.
Ist auch nur der Unterschied.
Auf Dänisch.
Also irgendwie Hun ist sie und wenn man Hun, ich kann es nicht so gut, dann bedeutet es Hund. Also, oder Hun, ich kann es nicht so gut, aber vielleicht seid ihr besser da drin, sicher. Vielleicht kann jemand von euch Mandarin oder Dänisch und hat da vielleicht ein gutes Beispiel. Schickt es uns total gerne per WhatsApp. Sina, du weißt die Nummer.
0174 432 1508. Ich bin hier irgendwie die ganz besondere, die immer die Zina, du kannst die Telefonnummer.
Die mit den Zahlen begabte Person.
Ja, genau, das bin ich. Aber nicht mit Dänisch und Mandarin. Ja, aber ich meine, im Deutschen könnte man das ja auch genauso gehen, wenn ich sage, hey, wie geht's? Ist das anders gemeint als, hey, wie geht's?
Ja, aber es verändert die Wortbedeutung nicht. Aber natürlich.
Das stimmt natürlich, aber es kommt eine ganz andere Message an.
Ja. Hey, Sina, wie geht's? Ja, also bei Menschen ist es umstritten, bei Zahnwalen ist es eine evolutionäre Erfolgsstory, würde ich sagen.
Ja, vielleicht sind Zahnwale untereinander auch nicht so vorurteilsbehaftet wie Menschen.
Nee, überhaupt nicht. Oder, eine Sache noch, beim Metal wird das auch angewandt. Beim Metal-Sing, beim Screamen.
Beim Screamen? Mhm. Nee, heißt es nicht anders?
Growling gibt es und Screaming.
Growlen oder ja. So? Es gibt ganz viele verschiedene Arten Sachen von Gesang im Metal. Ja. Ja.
Und auch da ist Vocal Fry ganz, ganz wichtig und sehr etabliert. Vielleicht mögen Delfine auch einfach Metal und singen, das werden sie jagen. Wer weiß.
Aber ich dachte auch gerade bei diesem Vocal Fry, warum das bei Frauen irgendwie nicht so cool ist, wenn die das nutzen. Frauenstimmen haben sich ja auch irgendwie jetzt in den letzten Jahrzehnten anscheinend verändert. Mhm. Frauenstimmen waren ja früher höher, oder?
Mhm. Ja.
Eigentlich haben Frauen doch immer so gesprochen, so viel heller und fröhlicher.
Ja.
Und das ist doch vielleicht eher so die Erwartungshaltung an Frauen, was sehr gut zu meiner Lieblingsstudie diese Woche passt. Denn ich habe gelesen, wenn Frauen bei der Hochzeit, bei der Ehe, den Nachnamen des Ehemannes nicht annehmen, dann werden sie anscheinend als weniger liebevoll und committed in der Ehe eingeschätzt.
Ich werde schon wieder sauer, Sina. Weißt du, erst nee, da wird wieder auf den Frauen und ihren Stimmen rumgehackt und jetzt auch noch, weil sie nicht den Namen annehmen. Okay.
Ja, aber Männer auch übrigens.
Okay, ich bin beruhigt.
Männer, aber pass auf, wenn die Frau den Namen des Mannes nicht annimmt, dann wird auch der Mann als weniger liebevoll und ideal eingeschätzt. Also es liegt am Ende an den Frauen. Eine sehr spannende Studie aus den USA, wo 2019 500 Menschen befragt wurden, weil ich hab mich auch gefragt, wie haben die das denn bitte jetzt getestet? Also du kannst ja nicht sagen, findest du, dass Frauen, wenn sie den Nachnamen nicht annehmen, dass sie irgendwie doof sind? Kann man ja so nicht
voll
fragen.
Suggestiv,
ne? Und die Forscherin, die das gemacht hat, Christine Kelly, hat eine Beschreibung eines heterosexuellen Paares genommen. Dieses Paar heißt Amanda Taylor und David Miller. Und hat dann also irgendwie nur so vier Sätze, ne, wo sie so ein bisschen beschreibt, sind beide Ende 20, sind seit 3 Jahren zusammen, sind beide Vollzeit, arbeiten beide Vollzeit und werden jetzt bald zusammenziehen und was sie so gerne machen, die essen gerne zusammen, die gucken gerne Filme und wollen bald heiraten und es war immer dieselbe Beschreibung bis auf diesen letzten Satz, der jetzt kommt. Der letzte Satz, den gibt es nämlich in 3 Ausführungen. Einmal, dass Amanda den Nachnamen von ihrem Mann annehmen wird, sodass sie dann Miller heißt. Mhm. Zweite Version, beide behalten ihre Namen, sodass jeder eben seinen Namen behält. Ne? Also es keine Namensänderung gibt. Und dritte Version, sie nehmen einen Doppelnamen.
Mhm.
Dieses übliche, dass sie dann Miller-Taylor oder Taylor-Miller heißen. Und dann haben die 500 Leute 3-4 Fragen bekommen, in denen sie dann einschätzen sollten, auf einer Skala von 1 bis 10, erstens, wie sehr lieben die beiden sich? Also wie sehr liebt Amanda David? Zweite Frage, wie sehr liebt David Amanda? Wie schätzt du das so ein? Ne? Wie committed sind sie in der Beziehung? Und auch sehr interessant, wie nah sind Amanda und David an dem Idealbild einer Ehefrau und eines Ehemannes?
Also an dem tradierten Idealbild, vermutlich.
Nee, da stand einfach nur Idealbild. Okay. Also das war einfach, was wir für ein Gefühl so haben, ne, wenn wir diese Beschreibung gelesen haben. Und ja, bei Frauen sieht es schlecht aus. Ne? Also 14% weniger committed und liebevoll ist Amanda in der Ehe, wenn sie ihren Nachnamen behält, wenn sie Taylor weiterhin bleibt.
Krass.
Und 12% mehr entfernt vom Idealbild der Ehefrau.
Mhm.
Das ist schon schade. Aber auch der Doppelname ist auch nicht so geil. Also auch da kam irgendwie ungefähr die gleiche Zahl raus, 12% oder so, auch weniger gut. Also am liebevollsten ist man einfach, wenn man den Nachnamen annimmt.
Also vom Ehemann. So einfach ist es.
Ja. Bei Männern ist übrigens, um das mal abzuschließen, nur halb so krass. Ne? Also der Mann ist 5% weniger committed und liebevoll in der Ehe, wenn die Frau ihren Namen behält. Ja.
Okay.
Und auch 4% mehr vom Idealbild des Ehemannes weg. Also die kommen auch nicht so gut weg, aber natürlich nur halb so schlimm wie bei den Frauen. Das ist besorgniserregend.
Aber woran liegt das? Ist es einfach, weil damit mal wieder bewiesen wurde, dass es ein heteronormatives Idealbild gibt aus den 50ern, dass hier Mann, Frau, Frau nimmt selbstverständlich den Namen des Mannes an und committet sich komplett und nur so ist sie eine liebevolle Frau oder woher kommt das?
Ja, das sind halt traditionelle Erwartungen, die an die jeweiligen Geschlechter irgendwie, wo man halt dran heftet. Ne? Also Frauen sind halt eher so unterordnend und kommen den Interessen und den Wünschen des Mannes nach. Ne? Und Männer sind die führen und kontrollieren. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach, dass man, ich habe auch überlegt, vielleicht, weil Namensänderung kostet ja auch Geld nach der Scheidung. Ne? Ja. Also vielleicht denkt man so, ja, die Frau, die will sich sowieso scheiden lassen. Und die will schon mal sparen für nach der Scheidung. Ne? Also deswegen ist sie nicht so committed.
Haben Sie das mit schwäbischen Paaren gemacht? wie viel kostet das
denn? Da kommen nochmal ganz andere Zahlen raus.
Über was reden wir?
Über was?
Über was für eine Summe reden wir? Was kostet denn das?
Ach so, nee, ich weiß gar nicht, das kann, glaube ich, auch unterschiedlich sein, aber bei der letzten Person, bei der ich es weiß, aus meinem Bekanntenkreis, die sich hat scheiden lassen, die musste jetzt, um ihren alten Mädchennamen wieder anzunehmen, glaube ich, 45 Euro zahlen.
Okay.
So. Ja. Also, ja, gut.
Es läppert sich, gell?
Es läppert, ja, je nachdem, wie viele Scheidungen man durch hat, läppert es sich dann irgendwann. Ja, ich finde es schade irgendwie. Und ich wüsste gar nicht, wie man das durchbrechen kann, außer dass wir einfach mal auch generell ein völlig neues System an Nachnamen.
Gibt's nicht?
Ideen.
Irgendwas habe ich gelesen, dass man seinen Nachnamen mischen kann in irgendeinem Land.
Das wäre mega geil. Ja, in England kann man das anscheinend machen.
Ja.
Das nennt man dann Mashing mit E. Mhm. Und ich finde es super und bin auch irgendwie voll dafür. Also das wäre meine zweitliebste Variante. Ja. Als Lösung für dieses Dilemma.
Was wäre das denn dann? Wenn wir mal.
Also wenn wir beide heiraten, habe ich schon gesagt, Julia, wenn ich dir dann beim Jubiläum von Fakt ab den Heiratsantrag mache, dann werden wir, würde ich sagen, Kürstlin heißen.
Ah.
Sina Kürz und Julia Nestlin werden zu Sina und Julia Kürstlin.
Ja, andersrum Nerz. Nerz.
Nerz? Wie das Tier?
Ja, können wir auch machen.
Können wir auch machen.
Aber dann muss man wieder so blöd buchstabieren. Ja, mit TZ. Nee.
Ja, genau. Damit habe ich nämlich heute schon Probleme. Also ich finde Kürstin, ist auch Kür mit drin.
Ja.
Das finde ich das ist das Einzige, was ich an meinem Nachnamen mache.
Okay, aber
das
wurde nicht untersucht, so neue Techniken des möglichen Namens.
Nee, das wurde nicht untersucht und ich hätte es jetzt auch irgendwie spannend gefunden, was in der Studie, glaube ich, auch nicht drin war, was ist, wenn der Mann den Namen der Frau annimmt? Wie wird er denn? Wird er dann als liebevoller eingeschätzt oder so? Das hätte mich zum Beispiel sehr interessiert, weil das ist ja auch durchaus möglich. Ich habe auch nochmal gegoogelt. Das ist seit 1976 auch tatsächlich in Deutschland zum Beispiel möglich, dass es nicht mehr zwingend der Nachname des Mannes sein muss. Man kann auch den Nachnamen der Frau annehmen. Hauptsache, es ist der gemeinsame Nachname. Das war nämlich bis 1994 Pflicht. Die Paare mussten den gleichen Nachnamen haben, egal ob Frau oder Mann. Und wenn sie sich nicht einigen konnten, wurde es natürlich der Nachname des Mannes.
Selbstverständlich. Dann sollte man vielleicht aber auch nicht.
Aber seit 94 muss man das nicht mehr.
Okay, also modernere Techniken wären möglicherweise das Mashing. Gibt es noch irgendwas anderes? Das kann man noch machen, ganz neuen ausdenken.
Also ich wäre voll dafür, dass man sich. Oder man könnte zum Beispiel vielleicht den Nachnamen nehmen von dem Ort des ersten Dates oder so.
Oh, wo war dein erstes
Sina
Date?
Sina und Julia Giovannis. Oder Sina und Julia
Bank im Wald.
Synodom, keine Ahnung. Ja, Bank im Wald. Bank vom Walde. Sina und Julia Bank vom Walde. Finde ich eigentlich ganz schön.
Das finde ich so, total die süße Idee, ja.
Aber ist vielleicht schwierig, weil das macht man ja schon mit Kindern, oder? Haben das nicht auch, um den Bogen zu schlagen, die Kardashians gemacht?
Apple, nee, North, Northwest.
Paris, dann hieß man Paris oder so.
Das ist schön, das Paris Hilton. Vielleicht in Paris, however.
Ja, also das ist schwierig. Oder sich einen ganz neuen Namen ausdenken.
Ja.
Irgendwas, was man gerne mag.
Sina Neptun. Sina Pluto. Jupiter. Pluto magst du doch so gerne.
Nein, ich mag Pluto gar nicht. Du kennst mich gar nicht richtig, Julia. Du bist gar nicht so liebevoll.
Das kommt davon, dass ich deinen Nachnamen nicht angenommen habe.
Ja, genau. Ja, aber es ist sehr sad. Und tatsächlich, auch wenn es seit 94 auch möglich ist, dass man nicht mehr gezwungenermaßen denselben Nachnamen haben muss, habe ich in der Statistik von 2016, war die letzte, die ich gefunden habe, dass noch immer 75% ungefähr aller Eheschließungen, da wird der männliche Nachname dann am Ende genommen. Also es ist wirklich wenig.
Das ist alles, ne, alles so, alles tradiert.
Tja.
Okay, und in welches Land muss ich jetzt nochmal auswandern, wenn ich so ein Mashing machen will?
Großbritannien. Okay. Da kannst du das auf jeden Fall, da wärst du am schnellsten auf jeden Fall.
Okay, na gut, auf nach Großbritannien. Ja.
Aber auch das kostet Geld übrigens.
Oh, wie viel?
Ich weiß nicht. Also vielleicht weniger, als wenn du dich nach der Scheidung
Ich guck mal kurz. Mashing Names Great Britain cost.
Warte, ich hatte es doch auch irgendwo offen. 33 Pfund.
Ja. Gut investiertes
also
Geld.
Also in einem Artikel habe ich gelesen, dass es da 33 Pfund kostet. Jetzt musst du einmal umrechnen. Es ist günstiger, sich in Großbritannien einen neuen Namen-Mix zu machen, als nach der Scheidung einmal den Namen der deutschen Behörden umzuändern.
Und wie ist es dann auch mit Flug? Wie viele Jahre muss man vorher in Großbritannien gelebt haben? Wird eine größere Rechnung auf jeden Fall.
Ja, man muss viel kalkulieren. Aber ich glaube, das sollte der Mann übernehmen. Der kann ja eh besser mitzahlen.
Einen kleinen What-the-fuck-Moment hatte ich noch diese Woche. Und zwar gab es die Überschrift, Grundschulkinder aus Kanada finden raus, dass EpiPens im All giftig werden. Und die NASA wusste es nicht. Eine Schulklasse.
EpiPens? Was sind EpiPens?
EpiPens, das sind diese so längliche Stifte, die braucht man, wenn man einen allergischen Schock hat zum Beispiel. Wenn man super allergisch auf Bienenstiche ist oder so, kann man die sich in den Oberschenkel rammen und dann kommt da das Epinephrin draus und der anaphylaktische Schock ist abgewehrt. Sage ich jetzt so, ohne tieferes Verständnis davon zu haben. Aber ja, für allergische Reaktionen braucht man das Ding. Und das ist wohl einfach so Standardausrüstung in vielen Klassenzimmern, auch in den USA und in Kanada. Nicht in den USA, in den USA ist das Zeug sehr teuer, aber in Kanada wohl. Und die Schülerinnen und Schüler haben sich gedacht, was passiert eigentlich damit, wenn man ihn ins All schickt und es kommt raus? Möglicherweise, vermutlich durch die kosmische Strahlung, wird da auf molekularer Ebene so viel verändert, dass am Ende auch ganz schön viel sehr giftiges Zeug drin ist. Nämlich, wie heißt das Ganze? Ich muss nachlesen. Benzosäure-Derivate. Sehr giftig.
Aha. Genau. Und das entsteht durch kosmische Strahlung. Das bisschen, was dann, also was heißt das bisschen? Da kommt ja einiges an, aber.
Wird jetzt vermutet, muss natürlich noch tiefer untersucht werden. Mhm. Es kann.
Und das wusste die NASA bis jetzt nicht?
Sie wusste es nicht, dass effizient, wenn man Epinephrin da hochschickt, das so passiert. Ja, also dass grundsätzlich Strahlung Einfluss auf molekulare Strukturen hat, das wissen wir schon.
Das wissen die schon. Aber das ist gerade bei diesem Produkt.
Ja, und dass bei Epinephrin grundsätzlich auch sein kann, das wusste man auch. Aber es hat halt noch nie jemand wirklich mal ein Ding dann hochgeschickt und es nachgewiesen. So, und das ist das Neue. Und also das heißt, wenn ein Astronaut ein EpiPen dabei hätte und sich dann spritzen würde, dann wäre die allergische Reaktion für immer vorbei. Sagen wir es mal so, weil er sich dann vergiftet hätte.
Ja. Ja, und so schnell kommt er wahrscheinlich dann nicht mehr auf die Erde.
So schnell nicht mehr, ja. Oder nicht mehr lebend, nicht mehr um weitere Allergien, allergische Schocks zu haben. Aber sag mal, ich habe mich gefragt, kann man als Astronaut überhaupt als allergischer Astronaut sein? Wahrscheinlich nicht, oder? Fällt doch sicher aus irgendwelchen Tests
aus. Also ich glaube, das kommt, glaube ich, auch auf die Allergie so ein bisschen an. Ne? Man kann ja auch, es gibt bestimmte Vorgaben natürlich auch medizinisch, aber man braucht halt so einen Tauglichkeitstest, hier fliegerärztlich, irgendwie Klasse 1 oder 2, also wie Piloten das eben auch brauchen. Mhm. Und dann steht dem eigentlich nichts im Wege. Was ich jetzt nicht weiß, ist, ob das Medizinkit da oben, denn jeder Astronaut und jede Astronautin, die macht ja eine klare Ausbildung, die können ja auch Arme amputieren und so. Sowas lernen die ja da oben, ne? Hier unten, damit sie es oben anwenden können, im Fall der Fälle. Aber ja, ob da in dem Medizinkit dann vielleicht was anderes drin ist?
Müssen wir mal nachfragen.
Für den anaphylaktischen Schock? Frage ich mal meinen Kumpel, den Alexander Gerst.
Oder die Insatile Eich, die weiß es vielleicht auch. Aber
die weiß es auch.
Weiß bestimmt. Aber also ich meine, es ist ja bekannt, dass Aufenthalt auf der ISS auch Grund für Allergien sein kann. Ne? Das heißt, selbst wenn du vorher in allen Tests bewiesen hast, nein, ich habe keine Allergie, vielleicht hast du dann am Ende eine Mondstauballergie oder wenn du wieder entwickelst irgendeine Nahrungsmittelallergie. Es kann ja sein. Irgendwie.
Ja, also das kann ja auch hier auf der Erde passieren, dass man plötzlich irgendwie was entwickelt. Ja. Ne? Also neulich noch Essen bestellt, was ich noch nie bestellt hatte und dann hatte ich plötzlich einen Ausschlag am Arm und dachte so, oh, wo ist das denn her? Hm. Womit war das denn gewürzt? Also sowas kann ja immer mal passieren. Ja. Ne?
Unangenehm.
Aber ob es dann wirklich auch so, ich meine, Allergien können sich ja auch unterschiedlich auswirken. Ne? Ob dann wirklich so ein anaphylaktischer Schock, das wäre ja wirklich so ein ganz krasses Problem. Meistens ist es ja, wie du hast es ja gerade genannt, wie bei Harrison Jack Smith, der irgendwie da einer der letzten Apollo-Astronauten auf einmal gemerkt hat, dass er eine Mondstauballergie hat. Das ist ja mega witzig. Aber dem ist ja auch nichts Schlimmes passiert. Der hatte, glaube ich, wirklich nur angeschwollene Nase.
So heuschnupfenmäßig war das, glaube ich, ja.
Ja, genau. Was ja schon nervig genug ist, glaube ich, und dann noch in Schwerelosigkeit.
Ja. Ja. Ja, letzte Woche, wir haben über Mondstaub geredet. Also noch ein Grund, warum man dringend Mondstaub, warum Mondstaub so nervig ist. Noch ein Grund.
Warum wir dringend den Mond, bevor wir ihn besiedeln, einmal komplett entstauben müssen.
Dringend abstauben. Es war alles auch eine ganz glatte, Roboter hochschicken.
Genau. Staubfreie, glatte Mondoberfläche.
Hier eine Sache will ich noch erzählen. Leute hören uns ja oft, wenn sie Staub wischen, putzen, Kinder ins Bett bringen, sonst was machen. Wir wissen jetzt auch, unser Podcast wird auch gehört beim Skifahren oder beim Basketballspielen. Wir haben eine sehr süße Nachricht von David aus München bekommen. Habe mich sehr gefreut.
Ja, das ist wirklich süß. Er freut sich, er findet unseren Podcast sehr cool.
Ja.
Und möchte darauf aufmerksam machen, dass auch jüngere Leute diesen Podcast hören. Wo ich mich gefragt habe, habe ich irgendwann was Falsches gesagt oder so?
Sind wir jugendfrei?
Ist das irgendwie eine, ja, sind wir jugendfrei genug? Wobei es ist, glaube ich, bei Fucked Up mittlerweile.
Ich meine, vom Namen her könnten Eltern auch vermuten, dass vielleicht nicht nur jugendfreie Sprache verwendet wird, nicht wahr?
Könnte man meinen, wieso Fakten?
Fakten, was ist an dem stimmt. Wort Fakt? Also dieser find Gleichklang ist uns noch nie aufgefallen.
Nee, gar nicht. Also und wir sollen ihn grüßen.
Ja.
Liebe Grüße auf die Piste nach München.
Wahrscheinlich dann eher Garmisch oder so. Grüße nach Garmisch, oder da komme ich her.
Rum.
Ja. Das war's für diese Woche. Wir haben alle Studien ausgequetscht, die wir gefunden haben. Freuen uns sehr, wenn ihr uns schreibt per WhatsApp oder fucked-up@swr2.de. Oder ihr könnt jetzt zum Beispiel auch hier bei Spotify, kann man jetzt Kommentare auch hinterlassen. Es geht ja auf vielen Plattformen, auch bei iTunes und so weiter. Aber auch bei Spotify könnt ihr jetzt Kommentare hinterlassen. Wir freuen uns, von
es
euch
gibt
zu hören.
Unglaublich viele Möglichkeiten, hier Kontakt aufzunehmen und uns einfach mal zu sagen, was euch so richtig nervt an uns oder was ihr richtig liebt an uns. Nutzt es.
Wir lesen alles.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.